SWR Kultur. Gespräch.
Mit Christine Hartauer und mit der Autorin und Virtual Reality Regisseurin Lisa Weder. Hoi und privit.
Privit. Jak ty?
Dobre, dziękuję. Lisa Weder, wir sprechen uns hier in Utrecht, in den Niederlanden. Du lebst und arbeitest hier und ich habe dich eben auf Niederländisch begrüßt und auf Ukrainisch, weil du hast eben auch ukrainische Wurzeln und die sind sehr wichtig für deine Arbeit. Du hast für deinen ersten Roman ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Darin geht es um die Familiengeschichte deiner Oma im Donbass, also eben in der Ukraine, von den 30er Jahren bis 2018 etwa. Das Buch heißt auch wie deine Oma, nämlich Alexandra. Und in deinem zweiten Buch, das ist dieses Jahr erschienen, da geht es um den aktuellen Krieg, den Russland gegen die gesamte Ukraine führt. Und ich habe mich gefragt, wenn wir uns jetzt mal so die Nationalfarben angucken, der Niederlande und der Ukraine. Also in den Niederlanden das berühmte Oranje und in der Ukraine Gelb und Blau. Gelb für die Weizenfelder, Blau für den Himmel. Was ist deine Farbe? Zu welchen Farben fühlst du dich mehr hingezogen?
Oh ja, gar nicht das Oranje von den Niederlanden. Das ist schrecklich. Und wenn es Fußball gibt, dann sieht die ganze Niederlande orange aus. Und wir haben natürlich auch Königstag im April. Und ich gehe nie dahin. Dann machen wir Festen, haben wir Fest und da sind wir alle betrunken. Und für mich in 2000, ich denke, das war 2014, wenn der Krieg in der Donbass angefangen ist, hat meine Die Schwester von meiner Großmutter, Tschetscha Klava, hat mir eine ukrainische Flagge gegeben, aber sehr groß. Ich denke, das war 1,50 Meter bei 1 Meter. Und ich dachte, warum? Warum gibt sie mir die Flagge von der Ukraine? Und es hat, ich denke, bis 2023 gedauert, bis ich verstanden habe, was das meint, das Gelb und das Blau so wichtig ist, wenn man ukrainisch ist. Das ist so eine andere Geschichte. Es gibt Geschichten von Menschen, die die Flagge im Garten begraben müssen und dann, wenn man wieder befreit ist, zum Beispiel in Cherson, die wieder aus der Erde holen kann. Das ist ja gar etwas anderes dann als die niederländische Oranje. Nein, das ja.
Was hast du mit deiner Ukraine-Flagge gemacht?
Die liegt jetzt zu Hause. Für eine kurze Zeit habe ich das am Fenster gehangen, wie meine Freunde auch. Die sind auch teils ukrainisch. Mein bester Freund ist halb ukrainisch. Der lebt hier auch in den Niederlanden. Und jetzt liegt es in einem Schrank, denke ich. Aber es ist etwas wirklich anderes, um so explizit nationalistisch zu sein. In den Niederlanden ist man das ja gar nicht. Ja, das sind die, aber das sind, denke ich, die rechtsextremistische Menschen, wo ich nicht so viel mit zu tun haben will.
Das habe ich auch beobachtet. Dieser ukrainische Nationalismus, der jetzt natürlich durch Russlands Angriffskrieg seit 2022 nochmal mehr an Bedeutung bekommen hat. Also Nationalismus meine ich jetzt so einen Nationalstolz, den viele Menschen in der Ukraine empfinden, seitdem Russland versucht, sie quasi auszulöschen. Wie siehst du das? Was für ein Gefühl hast du so zu dieser Nationalflagge?
Es hat sich sehr viel geändert seit 2014 und das war für mich die Zeit, dass ich wirklich angefangen habe, Forschung zu machen über die Geschichte meiner Familie. Am Anfang die Geschichte von meiner Großmutter Alexandra, die in der Zweiten Weltkrieg verschleppt wurde nach Deutschland als 18-jähriges Mädchen, um da zu arbeiten. Und das war nur der Anfang für mich, um die Geschichte von der Ukraine wirklich zu sehen. Weil in die Schule hier in den Niederlanden kriegt man ja gar nicht die Geschichte von der Sowjetunion oder wie das entstanden ist oder was die Geschichte davon ist. Und ich wusste, dass meine Großmutter russisch-ukrainisch Donkosak ist. Das ist ein crazy Remix von Nationalität natürlich. Aber wenn ich mehr Forschung gemacht habe, fang auch der Krieg an in der Donbass. Und plötzlich meinte die ukrainische Flagge, aber auch die russische Flagge oder der Lugansk Republic Flagge oder der Donetsk Republik Flagge, das hatte plötzlich so viele verschiedene Bedeutungen. Und wenn man Bilder anguckt von der Zeit von 2014, das Beginn des Krieges, sieht man, dass überall Leute mit verschiedenen Flaggen herumlaufen und die auch wie ein Superman-Jacket ein bisschen brauchen zum Beispiel. Und wenn man Proteste sieht von dieser Zeit, ich habe sehr viele Forschungen gemacht von Bilder, Videos auf Instagram, YouTube, dann sah man schon dort eine sehr deutliche eine Scheidung, wie sage ich das?
Ja, so eine Trennung, oder dass es sich so aufgeteilt hat auf zwei Parteien, auf zwei Bereiche?
Ja, und die Trennung war sehr visual, weil es die Flaggen gab. Für mich war das ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist 2014, 2015, aber was passiert, wenn ich wieder zurückgehe in die Geschichte? Und ich habe mit meiner Großmutter über den Zweiten Weltkrieg geredet, das war der Anfang von meiner Forschung, der Anfang von das Buch Alexandra, aber dann hat sie mich auch erzählt über die 30er Jahre und über die 20er Jahre und das war die Zeit, wo in der Ukraine auch ein souveränes Land war und das ist, denke ich, wo die Flaggengeschichte anfängt. Es ist nicht jetzt, dass wir die Flaggen draußen hängen müssen oder dass ich ein Alexandra-Tätowage habe oder dass ich ein Volja-Tätowage haben will.
Freiheit, genau, Volja. Mhm.
Exakt. Das ist nur, weil wir probieren müssen, versuchen müssen, um die Geschichte zu erinnern, aber auch die Geschichte festzuhalten. Weil das ist, denke ich, warum die Flagge so wichtig ist, weil die Geschichte muss auch sichtbar bleiben, weil wenn man guckt auf die russische imperialistische Geschichte mit Repression, mit Deportation, Exekution, alles, was man bedenken kann, seit die 20er Jahre schon, das ist das Moment, wo man die nationale Geschichte von einem Land, zum Beispiel der Ukraine, aber auch Georgien, auch Armenien, auch Kasachstan zum Beispiel, wo man immer hat, die Russen immer versucht haben, die Geschichte zu deleten, ich weiß nicht, zu
auszulöschen.
Exakt. Und das ist, warum die Flagge so viel mir bedeutet, dann nur gelb und blau.
Du hast gerade schon erwähnt, du hast mit deiner Großmutter über die Geschichte gesprochen. Nochmal zu deinem Roman Alexandra, der eben nach deiner Großmutter benannt ist. Das ist ja auch quasi ein Denkmal für deine Großmutter. Wenn ich das richtig gelesen habe, wurde sie 1924, vor 100 Jahren, in Luhansk geboren. Also damals ist die Stadt noch anders, aber das heutige Luhansk. Und sie hat quasi wirklich ein Jahrhundert Geschichte erlebt. Und auch den russischen Angriff am 24. Februar 2022, hat den deine Großmutter auch noch erlebt?
Ja, meine Großmutter ist diesen Sommer gestorben. Sie war 99 Jahre alt. Und wir haben noch ein gutes Gespräch gehabt. Unser letztes Gespräch war witzig und gut. Und sie war noch immer wirklich in das Leben. Helder, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Sie stand noch im Leben oder Sie war noch ganz, ganz wach und hat viel mitbekommen?
Ja, sie war total wach. Und wir haben Witzen gemacht zusammen und dann haben wir einander gesagt, ich liebe dich, okay. Und dann hat sie gesagt, und jetzt geh mal zur Lunch.
Zum Mittagessen?
Ja, zum Mittagessen. Tschüss.
Auch daran denkt die Oma noch, ans Essen. Ist ganz wichtig, ja.
Ja, das war super schön. Aber der Angriff, ja, da hat sie noch mitgemacht. Sie ist natürlich in der Zweiten Weltkrieg in Frankfurt am Main, wo sie arbeitete, in einer Fabrik. Sie hat einen niederländischen Mann kennengelernt in der Fabrik. Und sie war in einem Arbeitslager mit nur ukrainischen Frauen und russischen Frauen, Ostarbeiterinnen. Und er war in einem Fremdarbeiterlager. Und auf Sonntag haben die miteinander gewandert und geredet, ein bisschen, ich denke, ein bisschen Deutsch. Und dann hat sie sich verliebt und ist mit ihm und mein Onkel Peter, er ist geboren im Zweiten Weltkrieg, in Wiesbaden, glaube ich, sind die zusammen nach den Niederlanden gefahren. So, meine Großmutter ist immer dort geblieben. Sie konnte nicht mehr zurück, weil all die Mädchen, die kollaboriert hatten mit Deutschland, mit die Nazis, wenn die zurückgingen nach der Sowjetunion, würden die in der Gulag deportiert. Das war kein gutes Plan, dachte meine Großmutter. Und sie hat sich dann entschieden, um in den Niederlanden zu bleiben. Und auch in 2022, wenn der Angriff anfängt, war sie hier in Dordrecht, eine Insel.
Und wie hat sie das so wahrgenommen? Ich meine quasi, dass dieses Land, die Ukraine, nicht zur Ruhe kommt. Also du hast gerade beschrieben, dass deine Großmutter deportiert wurde nach der Nähe von Darmstadt und dort Zwangsarbeit leisten musste bei IG Farben in der Fabrik. Und sie hat also wahnsinnig viel Geschichte miterlebt in der Ukraine. Also sie hat den Stalinismus miterlebt, sie hat den Holodomor überlebt. Das war die Hungersnot, die ausgelöst wurde in der Ukraine, wo ukrainische Bauern sämtliche Getreideernten abgeben mussten. Richtung Moskau wurden die dann gefahren und mehr als 3,5 Millionen Menschen in der Ukraine sind an dieser Hungersnot gestorben. Also auch ein Genozid war das. Und dann eben der Putinismus, der jetzt noch existiert. Auch den hat deine Großmutter aus der Ferne, aus den Niederlanden beobachtet. Wie hat sie auf diesen Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 reagiert?
Ja, für ihr war das wirklich ein neues Trauma, wenn ich das so sagen kann. Das hat sie natürlich nie so erzählt. Aber für uns als Familie und für meine Großmutter auch war es natürlich schon Krieg in der Donbass seit 2014. Und das war für uns als Familie, aber auch für ihr mit ihren Geschwistern. Sie hat eine Schwester in Lugansk und eine Schwester in Odessa und eine Schwester in Kasachstan, in Almaty. Und wenn der Krieg Anfang des Putinismus größer würde in der Donbass, wo man meistens nur Russia Adin angucken kann, Russland 1, das große Propagandakanal. Das war, denke ich, das große Moment von der Trennung meiner Familie. Und in dieser Zeit haben wir einen Cousin gehabt, Vija war sein Name, und er ist Separatist geworden. Aber wir hatten auch einen Cousin, Kolja, und er wollte gar nichts mit dem Krieg. Er wollte nicht Wahlen für eine neue Republik in der Donbass. Er wollte nicht politisch etwas machen oder eine Seite wählen. Und er hatte ein Geschäft und er hatte Geld. Und eine Republik, die niemand erkennt, hat kein Geld. Und die haben dann ihn gekidnappt im Sommer von 2015, ihn mitgenommen. Und er ist nie wieder zurückgekommen nach Hause. Und er ist ermordet wurden bei Separatisten. Und ich denke, für uns war das schon die Anfangsgeschichte, der Krieg. Und das war, denke ich, eine Miniatur von was jetzt passiert und was wir jetzt sehen, wenn zum Beispiel Bucha wieder befreit wurde im 2022. Das sind dieselben Geschichten, aber mit mehr Leute, mit mehr Menschen.
Dein Buch Alexandra ist 2021 in den Niederlanden erschienen und am 24. Februar 2023, also am ersten Jahrestag des großen russischen Angriffskrieges, auf Deutsch in Deutschland erschienen. Aber wie du sagst, dieser Krieg herrschte eigentlich schon im Osten der Ukraine seit 2014. Aber diese Aufmerksamkeit für das Land gibt es eigentlich erst, seitdem Russland das gesamte Land angreift. Wie war das für dich, das zu erleben? Vor allem, weil dein Buch, glaube ich, dann auch spätestens dann, dass es also bei uns in Deutschland erschienen ist, nochmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber auch in den Niederlanden dann, als dann dieser Krieg losging, glaube ich, auch nochmal so einen Aufmerksamkeitsschub bekommen hat. Wie war das für dich als Autorin? Ich meine, über Aufmerksamkeit freut man sich ja immer, aber das war vielleicht eine Art von Aufmerksamkeit mit komischem Beigeschmack?
Ja, das war ein sehr komischer Beigeschmack für mich. Es war ein sehr schwieriger und irrer Zeit für mich, weil das Buch in den Niederlanden ist ein Bestseller. Das meint nicht so viel in den Niederlanden, weil wir sind kein großes Land und wir haben nicht so viele Leser. Aber ich denke, das ist jetzt 90.000 Mal verkauft. Das ist sehr viel. Und das ist natürlich wunderbar. Aber ich war schon auf dem Fernsehen am 20. Februar 2022 und auch in die Radio habe ich Interviews gegeben. Und dann auf dem 24. Februar, wann ist das angefangen? Ich denke um 4.40 Uhr oder etwas später. Mein Handy war total voll schon mit Menschen von der Radio und Fernsehen, die mit mir reden wollten. Und seit das Moment war es für mich nur ein Schock, ein Adrenalinschock für, denke ich, 6 Monate. Ich habe 6 Monate nonstop gearbeitet, geredet, Interviews gegeben, Essays geschrieben, über mein Buch geredet. Das Buch war das erste Buch in den Niederlanden, das wirklich die Geschichte von der Ukraine erzählt. Eine 100-Jahr-Geschichte, eine Familiengeschichte. Und das war, denke ich, für die Menschen in den Niederlanden etwas, um fast zu halten in einer Zeit von Krieg, wo man ja gar nichts wusste von der Ukraine. Gar nichts. Ich denke, seit 2022, das ist das erste Mal, dass man weiß, dass Ukraine ein von die größten Länder von Europa ist, wo Lviv ist, wo Odessa ist, wo Dnipro ist, wie groß Kiew ist, wie schön es aussieht, dass es nicht ein barbar osteuropäisches Land ist mit Menschen, die nur slawische Squats machen und Wodka trinken. Und ich war schon 10 Jahre lang, habe ich geredet über die Ukraine und über das Land und plötzlich hatte ich ja Raum gekriegt, um wirklich darüber zu reden, aber es war 8 Jahre zu spät und das war das Irre, dass ich dachte, wir sind zu spät. Warum haben wir nicht in 2014 gedacht, das ist wirklich etwas Schreckliches? Wir haben das auch in Georgien gesehen mit den 2 Kriegen dort, mit Südossetien und mit Abchasien. Wir alle in Europa, wir wissen schon, was passieren kann. Aber weil wir Diplomatik und mit Ökonomie und Nord Stream 2 und all die anderen Sachen und das Geld immer Gewinn hat über Menschenleben, war das für mich eine sehr irre Zeit, weil es war ein Traumazeit, denke ich. Aber gut, weil ich da überreden konnte und viel wüsste. Aber dann ist man plötzlich einer von den Einzigen.
Und also was mir in deinen Büchern auffällt, also in Alexandra, aber auch in deinem neuesten Buch Tanz, Tanz, Revolution oder auch in deinen Virtual Reality Arbeiten, du erzählst Geschichten von Menschen. Aber wenn es um diesen Krieg geht in der Ukraine, dann war es zumindest in Deutschland so, auf einmal waren sehr viele Menschen Militärexperten und Expertinnen und haben sich die Landkarte angeguckt und haben überlegt, ne, welcher Panzer rollt in welche Richtung und welche Rakete fliegt in welche Richtung, wie weit und was wäre so taktisch gut. Und plötzlich, keine Ahnung, stehen da Männer im Fernsehen mit einer Landkarte von der Ukraine und so zwei Stücken und zeigen dahin und zeigen dahin. Aber mein Eindruck ist, du interessierst dich für die Menschen im Land, verständlicherweise. Wie hast du so diese Diskrepanz erlebt? Oder vor allen Dingen, wenn du dann als Expertin eingeladen worden bist, was waren dann so die Dinge, die sie von dir wissen wollten, die Nachrichtensender in den Niederlanden? War das dann eher auch so, warst du dann plötzlich Militärspezialistin oder Politikspezialistin? Oder gab es da auch ein Interesse für die Geschichte von den Menschen und wie die Menschen diesen Krieg erleben? Weil sie sind ja auch immer das erste Opfer. Und wir sehen ja, dass dieser Krieg auch wahnsinnig viele Zivilisten trifft und eben nicht nur in Anführungsstrichen militärische Einrichtungen, sondern eben auch wirklich ganze Wohnhäuser und so weiter zerschossen werden. Erst jetzt Anfang September wieder ganz schrecklich in Poltava und in Lviv. Wie hast du das Interesse erlebt hier in den Niederlanden?
Ja, das war das, denke ich, dasselbe als in Deutschland. Und darum war es für mich auch wichtig, um ins Fernsehen zu gehen und aufs Radio darüber zu reden. Weil anders sind es meistens nur Männer, die geopolitische Geschichten erzählen. Und natürlich muss darüber auch geredet werden. Aber wenn man nur redet über zum Beispiel Politik, Ökonomie, geopolitische Bewegungen und wie viele Soldaten von links nach rechts gehen oder wie viele Kilometer wieder verloren ist heute, dann verliert man die Interesse. Weil wenn ich denke an Krieg, dann, um in die Nähe von anderen Menschen zu bleiben, muss man an andere Menschen denken. Und das habe ich gemacht. Wenn ich eingeladen wurde, dann habe ich geredet über zum Beispiel einen Mann in Lviv. Es gab einen sehr großen Angriff in Lviv und ein Mann hat plötzlich seine ganze Familie verloren. Eine Frau und drei Töchter. Das ist unglaublich. Das ist etwas, was wir vielleicht noch empathisch verstehen können. Und ich habe immer geredet über Menschen und über meine Familie und über andere Familien, über Familie von Freunden, über Menschen, die in den Niederlanden ankommen, als Flüchtlinge zum Beispiel. Das sind die wichtigen Geschichten, weil das ist das Einzige, wo wir und ihr zusammenkommen. Und wenn wir das vergessen, dann guckt man nicht mehr nach der Krieg, dann interessiert das nicht natürlich.
Wie hältst du es mit der Sprache? Das ist jetzt quasi die Gretchenfrage ja geworden in der Ukraine, weil natürlich im Osten Ukraine, auch in Kiew, wurde sehr viel Russisch gesprochen, was in der Ukraine eigentlich schon immer mehr ukrainisch, aber es war eigentlich nie ein großes Problem, weil die Leute, die in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen sind, die haben eher alle Russisch gelernt und in der Schule wurde auch noch Russisch gelernt. Und jetzt ist aber natürlich eine ganz andere Stimmung in Politik und auch die russische Sprache wird insgesamt quasi mit in Haft genommen, so für diesen Krieg. Du bist wahrscheinlich auch eher mit Russisch dann, also deine Familie und so weiter, wahrscheinlich eher auch mit Russisch eben. Das ist wahrscheinlich die Sprache, die sie sprechen. Wie ist das jetzt? Ist das ein Thema für euch? Und wie gut, also sprichst du die Sprache? Ist es die Sprache, mit der du dann auch kommunizierst mit deiner Familie im Osten der Ukraine?
Ja, mit der Familie im Osten reden wir noch immer Russisch und ich rede ein bisschen Russisch. Ich verstehe viel mehr, als ich rede, aber ich wollte in 2022 anfangen mit einem Studium Ukrainisch, weil ich dachte, das ist für mich wichtiger auf diesen Moment und dann fangen der Angriff an und dann habe ich keine Zeit gehabt. Ich hoffe, dass dieses Jahr ich endlich die Zeit habe. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass du hast ukrainische Familie, ne?
Ja, genau.
Ja, dass auch wir jetzt ein Gespräch haben über das Russisch und das Ukrainisch. Olesha Kromechuk, ein Schriftsteller, die über ihren Bruder geschrieben hat, der ermordet wurde in 2017 im Krieg, als Soldat. Sie hat ein Essay geschrieben letzte Woche, worin sie schreibt, dass das so ein Beginngespräch ist, meistens in Westeuropa. Und ich habe mehr und mehr die Frage, ob es vielleicht auch, dass diese Frage oder diese Diskussion auch eine Weise ist, vielleicht ist das ein bisschen zu groß, aber von Russland, um eine andere Trennung zu machen, schon wieder. Mhm. Und das ist, wo die Kraft ist und das Gefahr, dass man sich trennt voneinander, dass man nicht weiß, was der Boden ist oder wie man zusammenkommen muss. Und ich verstehe, dass das jetzt ist auch ein politisches Statement ist, um ja, ukrainisch zu sprechen. Aber am Ende des Krieges zum Beispiel, was machen wir dann? Und ich hatte ein Interview gelesen von Svetlana Alexejewitsch. Und sie kommt hier nach Utrecht, weil sie einen Preis bekommt und ich muss der Laudatio schreiben, was mich sehr viel Angst gibt, weil sie einen Nobelpreis gewinnt. Schriftstellerin ist aber kein Problem. Und sie hat in 2020 mitgelaufen in die Proteste in Minsk in Belarus. Und sie erzählt, dass, was so interessant war für ihr, das war der erste Mal, dass sie dachte, aha, wir sind ein Volk. Das sind hier Menschen, die wirklich belarussisch sind und die wirklich belarussisch sein wollen und auch eine Identität haben wollen zusammen. Und dann später in das Interview hat sie gesagt, aber das ist auch eine Schwierigkeit, weil wenn wir das haben, wenn zum Beispiel Lukaschenko nicht mehr der Präsident ist, was machen wir dann? Weil wir dann so viele verschiedene Stimmen haben und wir haben so viele verschiedene Ideen, was ein Land ist, was ein souveränes Land ist, was Demokratie ist. Und ich denke, dass das immer die Kraft von Russland ist, dass so viele Menschen noch immer nicht exakt wissen, was die dann später machen wollen. Und ich denke, dass Ukraine natürlich, die hat das immer gemacht. Seit 1991 haben die immer, natürlich war es auch korrupt und war es auch schwierig und musste man das alte System wirklich rauskriegen und das dauert lange. Ich denke, dass wir hier im Westen ja gar nicht verstehen, wie lange so etwas dauert, wie stark das alte System ist, das imperialistische System, was unter eine Nation liegt. Aber ich denke, dass der Ukraine hat so eine starke Geschichte und das ist, worüber wir reden müssen, über Kultur, über Geschichten, über Kosaken und Flaggen.
Dann lass uns doch gerne über Kosaken sprechen. Und zwar die Donkosaken, von denen stammt deine Familie ab und die Donkosaken spielen auch eine wichtige Rolle in deinem Roman Alexandra. Für jemanden, der nicht weiß, wer die Donkosaken sind, wer ist das? Oder vielleicht, es gibt so ein Motto, ich glaube, das verrät schon viel über die Donkosaken, nämlich, wir sterben lieber frei als versklavt. Was weißt du über die Donkosaken oder wann hast du gemerkt, dass da irgendwie eben auch so ein Bezug zu ihnen da ist in deiner Familie? Weil sowas weiß man ja nicht immer sofort. Manchmal, keine Ahnung, erwähnt das vielleicht irgendjemand beim Kaffee trinken und man denkt sich, was ist das, wie bitte? Wer sind die Donkosaken? Was habe ich damit zu tun? Wie war das bei dir?
Für mich hat das lange gedauert. Ich habe 8 Jahre an Alexandra gearbeitet, 8 Jahre Forschung gemacht. Und immer gab es ein bisschen von die Donkosaken-Geschichte. Und ich dachte nie darüber, dass es ein wirklich großes Teil von das Buch werden sollte. Aber das Motto, das du schon genannt hast, das ist eigentlich, denke ich, auch die Geschichte von der Ukraine und von den Menschen, die nicht unterdrückt werden wollen. Und das hat mich mehr und mehr interessiert und dann habe ich mehr und mehr gelesen über die Donkosaken, weil die schon in die 20er Jahren dachten, dass die Kommunisten, die wollen wir hier nicht. Und die haben schon Widerstand geboten an die Kommunisten und die sind auch deportiert worden und exekutiert worden. Das war in die 20er Jahre. Und das war eine sehr große Gemeinde von Menschen, ich denke so mehr als 1 Million. Und am Ende von der Sowjetzeit waren das nur 300.000. Und ich denke, dass das war für mich ein interessantes Element. Und das Symbol von die Donkosaken, das ist ein Hirsch mit einem Pfeil in die Rücke. Und für mich ist das eine sehr große Metaphor für der Donbass, aber auch die Geschichte von der Ukraine und die Geschichte von die Donkosaken, dass das Tier ist noch immer stark, es ist am Leben, aber es ist auch verwundet. Und dann habe ich über die Hirsche geschrieben, die Menschen in der Donbass und die Familie beschützen und auch die Geschichte beschützen.
Diese ukrainische Kultur, war das etwas, was deine Oma gepflegt hat bei euch zu Hause, was weitergelebt wurde? Oder war das etwas, wo du quasi eigenständig das einfordern musstest, damit sie dir davon erzählt und damit du das kennenlernen kannst?
Ja, nein, ich war eigentlich die Einzige in der Familie, die alles über die Ukraine wissen wollte. Und meine Großmutter, wenn sie in die Niederlande kam und hat sich geheiratet mit meinem Großvater, hat er gesagt, du redest Niederländisch. Und das war natürlich auch die Kalte Krieg, es war eine andere Zeit. Und er arbeitete in die Marine und für ihn war das auch politisch ein gefährliche Zeit. Und wenn in die Familie angerufen wurde, ins Telefon, hatte man auch zum Beispiel einen Klick gehört. Das war die KGB. Und das war natürlich auch eine ganz andere Zeit. Das war gar nicht die Zeit wie jetzt, worin man über Identität geredet hatte. Das gab es nicht. Und ich habe dann in 2014 die Fragen gestellt und ich habe Bücher gelesen und ich habe gelesen über zum Beispiel auch die Holodomor, weil meine Großmutter nur, manchmal sagte sie nur einen Satz. Ja, meine Eltern waren Kulaken. Und Kulaken, das waren Bauern, die viel Land hatten, manchmal nicht so viel, aber für die Sowjets viel. Und die mussten dann das Land abgeben, musste an die Stadt. Das würde dann ein Kolchos oder ein Sofros. Das war nur, ja, ich weiß nicht, wie ich das, du weißt es, denke ich, besser auf Deutsch.
Ja, Kolchos, also es waren dann so Zusammenschlüsse, da wurde doch Land zusammengelegt dann, ja. Sodass quasi nicht mehr ein Bauer ein großes Land hat, sondern dass man das kollektiv bewirtschaftet.
Exakt. Und meine Großmutter hatte dann nur einen Satz gesagt und dann habe ich gelesen über die Kulaken und die Geschichte davon und wie die auch deportiert werden, wenn die nicht mitarbeiten wollten mit den Sowjets. Und dann habe ich gelesen zum Beispiel über die Holodomor, der große Hunger in die 30er Jahre, Bilder angeguckt. Es gibt nicht so viele Bilder, ich denke 20 oder etwas. Und dann bin ich mit den Bildern wieder zurückgegangen. Und dann hat sie gesagt, ah ja, meine Schwester ist gestorben, sie war krank, aber es war auch die Zeit, dass wir kein Essen hatten. Meine Eltern haben den Bauernhof abgegeben an die Stadt. Und dann plötzlich kamen all die Geschichten raus. Natürlich hatten wir Teile von der russisch-ukrainischen Kultur in das Haus von meiner Großmutter, weil zum Beispiel es gab immer Essen. Immer war da Essen und der war immer zu viel. Und wir mussten auch, als Kind sagte sie immer, nimm noch ein bisschen, nimm noch mehr. Du hast noch nicht dieses Brot gegessen oder ich weiß nicht, etwas. Aber die Geschichte von der Ukraine, nein, das war ich alleine.
Ja, und alleine musstest du dich wahrscheinlich auch mit diesem neuen großen Krieg auseinandersetzen. Du machst es auch in deinem zweiten Roman, der eben dieses Jahr erschienen ist. Und da geht es auch wieder viel um ukrainische Rituale, um Mythen, auch wenn die Ukraine in diesem Buch anders heißt. Russland heißt in diesem Buch auch anders. Das Buch heißt Tanz, Tanz, Revolution. Und der Titel verrät es schon, es geht doch um einen alten rituellen Tanz. So, und das habe ich mit meiner Mutter vorhin nochmal geübt, wie man das ausspricht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich probiere es. Svoboda Samoverzhenja. Wie würdest du es aussprechen?
Ja, ich denke, ich mache das so ein bisschen niederländisches Svoboda Samoverzhenja. Aber das klingt ja gar anders, als deine Mutter es gemacht hat. Vielleicht haben wir es beide falsch und deine Mutter hat das gut gemacht.
Dieser Tanz, was ist das für einer? Ist es etwas, den es wirklich gibt? Oder ist es auch etwas, wo du quasi vielleicht auch verschiedene Ideen oder Rituale zusammengebracht hast? Weil dieser Tanz ist sehr wichtig in deinem Buch. Er kann nämlich Menschen, die in diesem Krieg zu früh gestorben sind, wieder zum Leben erwecken. Das ist der Sinn dieses Tanzes. Und der soll eben getanzt werden, um die schlechten Toten, die Menschen, die eben zu früh gestorben sind in diesem Angriffskrieg, um die eben wieder ins Leben zu holen. Diese Idee für diesen Tanz, ist es etwas, worauf du bei deinen Recherchen gestoßen bist?
Ja, ich hatte immer eine Faszinierung für Malanka. Das ist ein Fest aus der Ukraine, wo man das neue Jahr anfängt und dann der Teufel wegjagt. In Malanka zieht man andere Kleider an, sieht man sehr farbig aus. Aber es gibt zum Beispiel auch Malanka-Outfits, wo man einen Anzug aus Stroh macht und darin tanzt. Zum Beispiel jede Region in der Ukraine hat ein anderes Ritual. Und ich habe mehr gelesen, natürlich nicht nur über die Ukraine, ich habe auch gelesen über Georgien zum Beispiel oder Bulgarien oder andere Länder. Und es gibt zum Beispiel in Bulgarien eine Tradition, wo man als ein Kukeri tanzt. Ein Kukeri ist ein ganz weißes Anzug von, ich denke, Schäferfacht.
Schafswolle.
Ah ja, von Schafswolle zum Beispiel. Und das ist wirklich ein Tanz, worin man am Anfang des Jahres der Teufel wegtanzt. Und ja, ich finde das faszinierend, weil das ist ein prächristliches Ritual und das ist ein folkloristisches Ritual. Das ist ein sehr altes Ritual. Das gibt es, ich denke, seit 15.000 Jahren schon. Und warum es mich so interessiert, ist, weil im Westen haben wir das ja gar nicht mehr. Das Ritual ist Rationalität zum Beispiel. Und dort, das ist auch, was die Kukeri-Tanzer sagen, die sagen, wenn man dieser Tanz nicht glaubt, ist man nur ein halbes Mensch. Und das ist, denke ich, das Schwerpunkt von der Roman, das ist das Zentrum von das Buch. Weil in den Niederlanden gab es viele Leser, die sagten, aber muss ich jetzt tanzen oder was muss ich machen? Und wenn die Menschen aus das Buch, die tot sind, wieder erwachen, dann muss ich Steuer zahlen für die Häuser von diesen Menschen, die wieder leben. Und wo müssen die denn hin? Und haben wir dann eine Migrationskrise? Und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist ja gar nicht, worüber dieses Buch erzählt. Das ist eine Frage. Wollen wir tanzen? Haben wir noch Mut, um das zu machen? Gibt es noch Hoffnung? Und es ist ja eine Parabel, ein Ukraine-Russland-Parabel, aber es kann auch ein Ukraine-Moldawien-Parabel sein, jetzt mit Gagausien zum Beispiel, wo auch eine separatistische Republik ist mit Transnistrien, oder ein Georgien-Russland-Parabel. Es ist wirklich ein osteuropäischen Parabel.
Du hast gerade den Tanz beschrieben. Ich habe meine Mutter auch gefragt, wie man das jetzt so richtig übersetzen würde, dieses Svoboda Samoverschenja. Und sie meinte, die Freiheit, sich selbst auszudrücken. So würde sie das übersetzen. Also die Freiheit, sich durch einen Tanz auszudrücken. Also quasi jetzt nicht dieses starke Bild, was du hast, dass man diese toten Menschen wieder zum Leben tanzt, sondern eben auch, dass man seine Kultur aufrechterhält, quasi so einen Widerstandstanz.
Ja, das ist es wirklich. Und deine Mutter hat total recht. Wunderbar. Aber wenn wir auch zurückgucken, und das ist nicht wirklich ein Teil von das Buch, aber es ist, denke ich, ein Teil von die Forschung. Wenn wir gucken nach die 20er Jahre, wenn die Sowjetunion anfängte, haben die erstmals gesagt, an all die Länder, die imperialistisch übergenommen haben, haben die gesagt, aber ukrainische Kultur darf ukrainische Kultur bleiben, georgische Kultur darf georgische Kultur bleiben. Aber wenn es wirklich darauf kam, dass die Schriftsteller und die Theatermacher und die Maler ihre Kunst gemacht haben, haben die Sowjets gesagt, nein, bitte keine nationale Geschichten mehr, weil eine nationale Identität meint eine nationale Geschichte, meint, dass man ja natürlich gar nicht teilbekommen kann von einer großen Geschichte. Und dann haben die Schriftsteller und die Maler, die Künstler alle deportiert oder exekutiert. Das ist natürlich nicht Teil von das Buch, aber die Freiheit, das ist wie deine Mutter das übersetzt hat. Und ich denke, dass das so ein wichtiges Ding ist, was wir auch hier im Westen nicht so gut verstehen, wie wichtig es ist, um das nationale Essen zu essen zum Beispiel. Wenn man nach Georgien fährt und dort in ein Restaurant isst, gibt es noch immer super viele traditionelle Gerichte, weil das war dann nicht für eine sehr lange Zeit. Ich denke, dass das auch ein Punkt war in das Buch.
Es ist so in diesem Buch, dass eine junge Frau in diesem Land, das angegriffen wird, also ob es jetzt die Ukraine oder Georgien ist, diesen Tanzhype auslöst, weil sie nämlich ein Video von sich aufnimmt mit ihrer Großmutter zusammen auf dem Dorf und sie erklären diesen Tanz, wie man ihn macht, die einzelnen Tanzschritte und sagen eben, helft uns, wir brauchen nicht irgendwie euer Geld oder so, das Geld hat keinen Wert jetzt in diesem Krieg, wir brauchen eure Hilfe, dass ihr diesen Tanz für uns tanzt und uns quasi am Leben haltet. Und ich fand es so interessant, weil sie macht das über Social Media und Social Media spielt ja auch jetzt eine große Rolle. Vor allem in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn 2022 war ja das Netz voll, auch mit tanzenden ukrainischen Soldaten übrigens, wo Menschen im Westen total überrascht waren, hey, wieso tanzen die da jetzt im Militäroutfit so TikTok-Tänze nach? Wieso haben die noch so gute Laune? Boah, die sind ja krass, die lassen sich ja gar nicht unterkriegen. Also genau so ein Bild wurde da vermittelt. Aber ich habe das Gefühl, es hat sich ein bisschen gewandelt. Jetzt Anfang September, als es diese Angriffe auf Lviv und Poltava gab, da habe ich bei mir auf Social Media, auf Instagram, Anteilnahme eigentlich nur bei anderen Menschen gesehen, die auch ukrainische Wurzeln haben oder noch in der Ukraine leben. Bei den Menschen, denen ich folge auf Social Media, die quasi, ich sag mal, gar nichts mit der Ukraine zu tun haben, biografisch, da wurde überhaupt nichts dazu geteilt. Wobei sonst diese Leute immer sehr schnell sind, wenn es irgendwie um Politik geht oder so, auch mal schnell irgendwas zu teilen und so nach dem Motto, jetzt habe ich mich ja auch damit beschäftigt, ich habe eine Info geteilt auf Social Media, ich kenne mich ja aus oder so. Aber ich habe das Gefühl, bei der Ukraine, es teilen eigentlich nur noch die Menschen, die einen Bezug zu diesem Land haben. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist auch, worüber das Buch Tanz, Tanz, Revolution erzählt. Für mich war das ein wichtiges Punkt des Buches. Und das ist der Krieg für mich. Das ist jetzt, was Krieg ist in dieser Welt, wo man die ersten 3-4 Monate einen Hype hat und wo man nur Stories teilt und überall auf Twitter und Instagram und TikTok sieht man das. Die Ukraine-Krieg heißt auch der erste TikTok-Krieg. Darüber gibt es schon wissenschaftliche Artikel. wo man erzählt und schreibt über, wie viele Hashtags es gab in der Anfang von der Krieg. Ukraine War, War in Ukraine. Und das war noch nie so viel. Und mit TikTok war das ein wirklicher Influencer, TikTok Warfare, wo es auch ein wichtiges Ding war für Zelensky zum Beispiel und für Ukraine, um durch das Internet Menschen zu erzählen über der Ukraine. Und ja, das haben die natürlich wunderbar gut gemacht mit Videoshots von Bucha und Irpin, wo Zelensky vor ein total erschossenes Gebäude steht. Aber das sah aus wie ein Film. Plötzlich wurde Krieg auch Film und Entertainment. Und das ist eine sehr komplizierte Welt, weil wir die ganze Zeit Entertainment anschauen auf Internet, auf TikTok. Und ich denke, dass das ein sehr gefährliches Gebiet ist für die Realität, weil wir wussten ja gar nicht mehr, was ist die Realität oder was ist Entertainment und wann ist das Krieg. Aber auch nach 3 Monaten oder 4 Monaten sagen die Menschen, die gar keine biografische Verbindung haben mit der Ukraine, aber zum Beispiel auch Palästina jetzt, die sagen, das ist zu viel für mich, ich gucke es nicht mehr an. Und dann gibt das Algorithmus dich ein etwas anderes, Katzen oder Comedy. Und was auch noch passiert, ist, dass seit Februar dieses Jahr TikTok und Instagram die Regeln geändert haben, weil Politik nicht gut ist für wie lange man in einer App bleibt, weil ökonomisch ist Krieg nicht interessant für eine App, wo man nur als Ziel hat, Menschen so lang möglich darauf zu bleiben lassen. Wieder nur Geld. Es ist nur eine ökonomische Geschichte. Und das Buch erzählt auch über das Westen, wo man 2,5 Jahre nach Anfang von einem Krieg nicht mehr guckt und keine Laune mehr hat, um zu tanzen, keinen Bock mehr hat. Und das ist, denke ich, was jetzt passiert. Wir haben alles, wir können alles sehen und noch immer machen wir nichts.
Du bist auch Virtual Reality Regisseurin, arbeitest also auch mit Bildern, also mit Text und mit Bildern. Wie gehst du damit um, weil du gerade über Bilder gesprochen hast und deine Romane sind auch sehr bildstark. Also allein dieses Bild des Tanzes, wie du das beschreibst in Tanz-Tanz-Revolution. Wie gehst du jetzt mit dieser Bilderflut um durch die sozialen Medien als eben eine, die sich auch beruflich mit Bildern beschäftigt?
Ich habe mich schon 10 Jahre Bilder angeschaut vom Krieg. Und die Bilder von der Anfang von der Krieg in 2014, das war wirklich Arbeit. Ich musste Arbeit machen, um ein Bild zu finden. Und jetzt nicht mehr in 2022, wenn der Krieg Anfang war, das natürlich anders. Ich denke, dass wir ein Entertainment-Problem haben, dass alles Entertainment ist. Und ich denke, dass das alles für mich mit den Bildern zu tun hat, weil die alten Bilder von der Krieg in der Donbass, das waren schreckliche Bilder von jungen Männern, die total beblutet auf die Grund im Regen lagen mit russischen Separatisten herum, die gehauen haben und dann erschossen haben. Das war auf YouTube, das konnte ich mir angucken. Die Geschichte von Gewalt ist so normal, dass ich denke, dass vielleicht müssen wir alle abhauen, mit das angucken und nur nach der Ukraine fahren und einmal eine Nacht in Lviv schlafen oder eine Woche und anhören, wie viele Angriffe es gibt. Nur in August gab es 961 Angriffe auf der Ukraine. Das ist so viel. Aber es ist jetzt nur ein just a number.
Es ist nur eine Zahl, obwohl es Alltag ist. Genau, eine Zahl ist ja auch immer abstrakt. Du hast als Virtual Reality Regisseurin ein Video gemacht zur Ukraine, nämlich zum Abschuss von MH17. Das war das Flugzeug, ein Linienflug, der von Malaysia Airlines betrieben wurde und von Amsterdam nach Kuala Lumpur geflogen ist und der eben im Juli 2014 in der Ukraine abgeschossen wurde. Dabei starben 300 Menschen, 200 davon kamen aus den Niederlanden und ein internationales Ermittlerteam kam dann zu dem Schluss, dass das Flugzeug von einer russischen Rakete eben in der besetzten Ostukraine abgeschossen wurde. Da hast du dich eben schon mal mit so einem Thema, quasi ist es ja auch Teil des Krieges, dieser Abschuss in der Ostukraine, beschäftigt. Wieso gerade das? Was hat dich da als Virtual Reality-Regisseurin daran beschäftigt?
Ja, die Geschichte von die Virtual Reality-Geschichte, die wir erzählen, ich und Ninke Haltenka, meine Co-Regisseurin, das war am Ende nicht die Geschichte von das Flugzeug als Hauptgeschichte, aber die Hauptgeschichte war von einer Frau in der Donbass. Und es gibt in den Niederlanden eine Künstlerin, Lino Hellings, und sie sagt, News is what someone somewhere decides it is. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen kann.
Ja, Nachrichten ist etwas, was jemand entscheidet, dass es eine Nachricht ist.
Exakt. Und das Flugzeug war erschossen im Sommer, im Juli 2014. Und dann war schon, ich denke, 97 Tage Krieg. Und das war der erste Mal, dass man in den Niederlanden natürlich plötzlich beschäftigt war mit dem Krieg. Und das war für uns das Moment und für mich im Besonderen, dass ich dachte, ich muss diese Geschichte von den normalen Menschen dort in der Donbass erzählen. Und wir haben eine Mischung gemacht. Erstmal sieht man die Geschichte von einer alten Frau in der Ukraine, in der Donbass, wenn der Krieg anfängt. Und alles ist sehr idyllisch. Die Luft ist blau, die Felder sind gelb, Sonnenblumen, überall sind Sonnenblumen. Und es ist eine alte Frau und wie sie erzählt die Geschichte von wie man zum Beispiel kein Post mehr kriegt, wie das Pensionsgeld in der Ukraine geholt werden muss und wie lange man laufen muss zum Beispiel. Und dann mischt diese Welt sich mit das Flugzeug und die Frau sitzt da drin auf ein typisches ukrainisches Grab und sie sitzt dort und es gibt in der Ukraine solche sehr große Grabkranzen, die sind 1 Meter hoch mit super viele Blumen und sehr viele Farben. Und dann regnet es in das Flugzeug und da sitzen keine Personen. Es ist nur Stühlen. Und da regnet es die Grabkranzen. Und die Geschichte vermischt sich. Und am Ende läuft die alte Frau in das Feld und dort ist das Flugzeug und nur eine Tasche gibt's und ein Plüschaffe von einem Kind. Und sie guckt herum und dann schaut sie dich an. Du kannst herumlaufen in das Virtual Reality Piece. Und das war die ganze Geschichte. Es war nicht so lange, nur 13 Minuten. Aber ich denke, das war für mich der erste Mal als Schriftsteller und als Künstler, dass ich dachte, okay, vielleicht ist meine Funktion als Schriftsteller und Regisseurin, um Geschichten zu erzählen, worüber Lino Hellings sagt, andere Menschen entscheiden, welche Geschichte erzählt wird. Und ich denke, dass die Geschichte von der Ukraine dann meine Geschichte sein muss.
Wenn wir jetzt uns mal vorstellen, ein nahes Zukunftsszenario, sagen wir mal im Donbass, die Gegend, wo deine Großmutter Alexandra herkommt, stammt, da wo jetzt eben Krieg ist, wo die Front liegt, das ist eigentlich das meist umkämpfte Gebiet, der meist umkämpfte Frontabschnitt. In 5 Jahren der Donbass, du als Virtual Reality Regisseurin, was würdest du in diesem Szenario zeigen?
Ja, was mich jetzt beschäftigt, ist, denke ich, auch eine Donbass-Geschichte. Kann eine Donbass-Geschichte sein, aber im Besonderen schreibe ich jetzt und lese ich jetzt über Kharkiv und über das Slovo Haus. Das war ein Haus, wo Schriftsteller und Künstler eingeladen wurden in die 20er Jahre in die Sowjetzeit, um dort zu leben und schreiben, Kunst zu machen, um später alle exekutiert zu werden. Ich denke, dass das nicht nur eine Geschichte von die 20er Jahre ist. Ich denke, dass das auch eine Geschichte ist von dieser Zeit und eine Geschichte von dieser Zeit werden soll. Das ist natürlich ein Buch und ich hoffe, dass es ein Buch wird, keine Ahnung. Ich mache jetzt die Forschung und das ist sehr viel Forschung natürlich. Das ist ein Buch über die Geschichte und ich denke, über der Donbass, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich denke, dass wir eine Ekozide-Geschichte erzählen müssen. Weil dieser Krieg ist nicht nur Krieg mit Menschen, die sterben, aber auch ein Krieg, worin die Natur stirbt und die Erde stirbt. Es gibt so viele Minen in der Ukraine, das ist nicht normal. Das dauert 10 Jahre, um alles wegzuholen. Ich denke, dass das für mich eine große Frage ist. Aber was ich als Künstler machen muss in der Donbass, das weiß ich noch nicht. Ich denke, vielleicht ein Roadmap durch ein Land, das einmal war, aber das gibt ja fast gar nichts mehr in der Donbass. Die bombardieren alles kaputt. Ein Memory Palace vielleicht, so etwas.
Ein Erinnerungspalast?
Ja.
Die Autorin und Virtual Reality Regisseurin Lisa Weder, danke dir für das Gespräch.
Danke dir.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Hartauer.